Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Man muss sich ja vorstellen, wir sind ja beides auch Familienväter, wir haben kleine Kinder und so weiter. Wenn du nach Hause kommst und der Frau sagt, wir machen uns jetzt selbstständig mit Schneidbrett aus Papier, dann ist sicher wirklich, was ist denn jetzt, da fangen wir los.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genusstalk. Heute dreht sich alles um Innovation in der Küche und ich habe hier zwei, ja, man könnte sagen, echte Pioniere, den Armin Hoffmann und den Roland Tiffnick. Die zwei Osttiroler, man wird es auch nachher ein bisschen hören, sind Cousins und haben gemeinsam Schneidebretter aus Papier erfunden, entwickelt, wie auch immer. Jedenfalls haben sie einen Innovationspreis dafür gewonnen. Und ja, es ist natürlich auch ein Maßstab in Sachen Nachhaltigkeit, Hygiene und letzten Endes sieht das auch noch richtig hübsch aus. Aber uns interessiert natürlich nicht nur, wie man auf die Idee kommt, Schneidebretter zu fertigen, dann auch noch aus Papier und daraus das vielleicht oder eines der robustesten Bretter in der Küche zu schaffen. Das erfahren wir jetzt von den beiden und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid, Roland und Armin.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Johannes, fein, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, es liegt ja so nah und auf der Hand, deswegen ist auch schon gleich die erste Frage, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, Schneidebretter aus Papier zu entwickeln? Und noch wichtiger vielleicht, was war denn der Auslöser, dass ihr überhaupt auf dieses Material gekommen seid?
Ja, ganz spannende Frage. Du hast es eh schon angeteasert. Armin und ich sind ja Cousins mütterlicher Seite. Das heißt, wir sind verwandt und kennen uns schon seit wir kleine Buben sind. Haben immer schon gemeinsam gespielt, auch schon unternehmerisch gespielt. Mit 6 Jahren Verkaufsstellen gehabt. Und deswegen kennen wir uns schon recht lange. Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Im Jahr 2018 haben wir uns damals zu Hause getroffen und haben Hunger bekommen und gedacht, jetzt kochen wir was gemeinsam. Und dann ist die Frage entstanden, welches Schneidbrett soll es jetzt werden? Das klassische Schneidbrett aus Holz oder das klassische Schneidbrett doch aus Kunststoff? Und diese Frage hat uns dann nicht mehr loslassen. Der Arme war eher der pragmatische Typ, hat gesagt, ja, Kunststoff einfach schneiden, hygienisch ab in die Geschirrspülmaschine. Ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht, dass meine Lebensmittel mit Kunststoff in Kontakt kommen. Deswegen habe ich gesagt, nehmen wir das Holzbrett. Und eigentlich dieser Widerspruch hat uns dann nicht mehr loslassen. Mhm. Und dann haben wir wirklich 2 Jahre lang intensiv nach Alternativen gesucht, sind davon A bis Z durchgekommen, alle Maschinenmaterialien. Und dann eigentlich war es mehr ein Zufall, dass wir sogenannte Papierverbundstoffe gefunden haben. Was sind Papierverbundstoffe? Das sind Werkstoffe, die werden einfach als mehrere Schichten Papier laminiert. Und warum war das so gutes Eigenschaften für uns? Erstmal haben wir natürlich Werkstoff Papier. Und zweitens haben eben diese ganzen positiven Eigenschaften, die eben Kunststoffbretter haben, diese leichte Reinigbarkeit, kombiniert mit diesen Holzbrettern, mit dieser schönen Haptik, ja, mit diesem natürlichen Appeal. Und diese Kombination hat uns damals dann, ja, einfach überzeugt. Dann hat es noch eine gewisse Zeit gebraucht, bis wir auch ja einen Prozess gefunden haben, dass das wirklich auch so aussieht, wie das aussehen sollte. Und auch die ganze Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln hat uns dann auch einige Zeit beschäftigt. Aber dann war es dann wirklich im Jahr 2020 so weit, dass wir die erste Platte bezogen haben, haben dann eine lokale Schreinerei gefunden, die da uns einfach mal ein paar Schneidbretter rausgemacht hat. Und dann ja haben wir mal im ersten Schritt unsere ganzen Verwandten gedrückt, sage ich mal. Und ja, und dann haben wir einfach so angefangen. Und das Feedback war wirklich von Stunde 1 phänomenal, muss man wirklich sagen.
Ja, das ist sicherlich du hast das jetzt so kurz geschildert, aber sicherlich ja auch ein langer Weg vom ersten Prototypen bis hin dann eben zu dem, was du gesagt hast, dass dann die Tests bei den Verwandten erfolgt sind, ne, und bis zur Zulassung, dass tatsächlich das Lebensmittel echt und so weiter, das ist ja alles auch nicht so trivial, dann auch tatsächlich der Stempel da drauf war. Wie lang war denn jetzt ungefähr dieser Zeitraum vom ersten Gedanken bis zum ersten Prototypen, bis dann das erste Brett nicht an Verwandte verkauft worden ist?
Ja, wirklich gestartet haben wir im Jahr 2018. Also da ist so der erste Gedanke mal geboren worden beim gemeinsamen Kochen. Also der Roland und ich, wir kochen auch sehr gerne gemeinsam. Und ja, wir sind immer wieder zu Streiten gekommen, welches Material jetzt für ein Brett jetzt das Beste ist. Und da war eigentlich so der erste Gedanke, da muss es doch noch was Besseres geben wie Holz oder Kunststoff. Und ab diesem Zeitpunkt 2018 haben wir eigentlich dann wirklich angefangen, uns wirklich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das hat dann 2 Jahre gedauert, bis wir dann wirklich das erste Produkt, so wie wir es jetzt auch immer noch im Portfolio haben, so in den Händen gehalten haben.
Bis es dann auch verkauft worden ist, oder war das dann nochmal?
Ja. Genau, der Verkaufsstart war damals, glaube ich, auch August 2020, wo das Ganze dann wirklich dann fertig war. Also ungefähr kann man sagen, 2 Jahre von der Idee bis wirklich zum Serienstart.
Mhm. Und ihr seid beide Ingenieure, wenn ich es richtig weiß, ne? Klar, Fertigung von solchen Produkten, das liegt natürlich schon auch nahe. Ihr habt gerne miteinander gekocht, aber der Markt tickt ja da komplett anders als bei anderen Produkten. War das dann auch schon ein schwerer Weg, dass ihr da irgendwo auch tatsächlich Fuß fassen konntet? Oder hat euch da auch vielleicht dann so diese ersten Preise, die ihr eingeheimst habt, den Weg geebnet?
Also diese Preise helfen natürlich ungemein. Also du hast eh schon angesprochen, wir sind beide Techniker, also wir sind keine Köche, wie viele gemeint haben. Wir sind auch keine Marketing-Experten oder Social-Media-Influencer. Das war alles komplett Neuland für uns. Also wir haben wirklich das technische Problem gesehen. Also wir hatten ein Problem, Techniker, wie man das Techniker ist, man sucht danach eine Lösung. Und deswegen haben wir auch den Start wirklich sehr langsam haben gemacht. Also wir hatten die erste Charge produziert, das waren damals 35 Stück Schneidbretter. Und dann haben wir uns gefragt, da kommen wir jetzt wahrscheinlich bis Jahresende aus. und dann war wirklich so, das war ja auch damals mit Corona-Start und so weiter, wo wir gedacht haben, das wird schwieriger und so weiter. Aber im Prinzip war das nachher betrachtet schon eher eine Starthilfe für uns. Die Leute waren zu Hause, die Leute waren viel am Telefon, viel am Smartphone, viel am Online-Shopping und so weiter. Und ich glaube, das hat uns damals schon auch geholfen, dass man eben sich mehr darum gekümmert hat, seine Küche daheim besser auszustatten, sich eher mit Kochen, selber Kochen zu beschäftigen und weniger den nächsten Urlaub zu planen. Und ich glaube, das war damals schon auch eine kleine Starthilfe. Und dann war es ja wirklich so, dass wir Glück hatten und da war ein regionaler Ideenwettbewerb in unserer Region, da waren über 50 Teilnehmer und wir sind da ganz unverhofft dahin gekommen. Ich weiß noch, eine halbe Stunde bevor die Veranstaltung losging, haben wir noch hier im Büro die Produkte verpackt, sind dann reingefahren und dann haben wir das zum Schluss auch gewonnen und das war das komplett überrascht. Und dann gehen die Dinge ein bisschen so Hand in Hand, dann bekommt man einfach mediale Aufmerksamkeit, es kommen einfach Medien auf dich zu und die Sichtbarkeit hat uns dann einfach geholfen, auch im ersten Jahr schon super zu wachsen, ohne dass wir sehr viel Geld in die Hand nehmen mussten. Also wir haben wirklich von Anfang an kein Fremdkapital gebraucht, sondern das hat wirklich alles von selber funktioniert, was natürlich für uns sehr viel Druck genommen hat von der Sache. Man muss sich ja vorstellen, wir sind ja beides auch Familienväter, wir haben kleine Kinder und so weiter. Wenn du nach Hause kommst und der Frau sagt, wir machen uns jetzt selbstständig mit Schneidbrett als Papier, sich ja wirklich, was ist denn jetzt auf einmal los? Und von dem her war das schon gut, dass das so schnell und auch von alleine Schwung genommen hat.
Also ganz die ursprüngliche Idee war ja gar nicht wirklich, wir machen jetzt ein Unternehmen und machen einen Online-Shop und verkaufen jetzt Schneidbretter aus Papier. Wie der Roland schon sagte, wir haben die technische Lösung eigentlich für uns gesucht, weil wir ja beide aus dem bisschen den Produktentwicklungshintergrund halt hatten. Und diese ersten 35 Schneidbretter, wie Roland schon gesagt hat, die wir so an unseren Freunden und Bekannten dann damals verkauft haben, damit wir halt kostendeckend waren, die sind dann so gut angekommen, dass immer mehr uns darauf angesprochen haben, ich hätte auch gern so ein Brett, ich hätte auch ganz gern so ein Brett. Und dann haben wir halt irgendwann angefangen nachbestellen und irgendwann haben wir dann eine Firma gebraucht. Und das ist dann relativ schnell, dann haben wir dann eine Firma gegründet und damit das Ganze auch ja offiziell dann auch verkaufen kann und ja. Dann haben wir uns an einen Namen gesetzt und ein Logo designt im PowerPoint. Also auch das war überhaupt nicht irgendwie so konstruiert. Oder also haben wir jetzt brauchen wir ein Logo. Da hat sich der Roland so mit PowerPoint gestartet und dieses Logo auch, wie es heute noch ist, so gemacht. Also dieses ganze Marketing und kaufmännische Drumherum, das haben wir uns wirklich Schritt für Schritt dann einfach angeeignet. Und das Ganze so dann ja in unserem Tempo Schritt für Schritt ausgebaut.
ProBlanch ist dabei rausgekommen. Das kann man ja ruhig auch erwähnen. Es ist ja jetzt kein erklärungsbedürftiges Produkt im ersten Moment, ne? Wenn ihr irgendwo steht, sehr wahrscheinlich mit euren Produkten mal auf einer Messe oder ähnliches, da bleibt man natürlich dann schon mal am Stand stehen, aber denkt, naja, auf den ersten Blick, was ist denn das jetzt, was ist da Besonderes dran an diesem Schneidebrett, ja? Weil letzten Endes die Haptik erinnert ein bisschen an Holz. Wenn man das so anfasst, kann das sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es bisher noch nicht in den Händen gehabt. Aber zumindest man sieht es so auf den Bildern aus, dass es auch so vom ersten Moment an könnte es auch in irgendeiner Art und Weise so ein bekanntes Material sein. Wie reagieren denn dann Menschen und vielleicht auch im Speziellen Profiköche oder auch Köche allgemein auf eure Bretter?
Also ganz klar, also wir haben ja diesen Slogan Pro Blanche, also kommt ja, der Name kommt aus dem Französischen, heißt dann Profibrett und unser Slogan darunter ist Schneidbrett aus Papier. Und das ist schon etwas, wo die Leute dann stehen bleiben. Ganz klar, also das erregt Aufmerksamkeit, dass man die Leute stehen bleiben und sich dann mit dem Produkt beschäftigen. Und das Material an sich hat ja wirklich auch die Haptik, wenn man oben angreift, wie Papier. Das liegt daran, dass wir hier bei diesem Werkstoff ja keine Deckschicht verwenden, wie es sonst bei diesem Verfahren üblich ist, dass es zum Schluss laminiert wird, sondern wir haben nur reines Papier. Mhm. Haben wir auch diese schöne Papierhaptik und Papieroptik. Also wenn man angreift, fühlt sich das wirklich oben an wie Papier und ist auch relativ schwer, sage ich mal, oder hat schon ein Eigengewicht, dadurch, dass es ja 66 Lagen sind, die da verpresst sind. Und dann kommt man schon ins Gespräch, also das Material wirkt sehr edel, sehr interessant und so weiter. Und dann fängt man zu erklären, okay, wir haben das Holzbrett, das hat die Vorteile, diese Nachteile. Und dann ist das eigentlich für ganz viele Leute logisch. Und jeder hat dann eigentlich so einen anderen Grund, warum er es gut findet. Die anderen finden das Material gut. Die anderen finden das gut, dass das in die Geschirrspülmaschine reinkommt. Die anderen finden die Farbe gut. Die schneiden ja nicht drauf, die möchten nur hier anrichten. Also da holen wir ganz viele verschiedene Punkte ab. Und da spricht er einfach verschiedene Leute an. Also auch verschiedene Zielgruppen.
Genau, spülmaschinenfest hast du schon gesagt, hitzebeständig bis 170 Grad und durch das Material antibakteriell, ne? Also so kann man das oder darf man es auch bezeichnen.
Richtig, genau. Ja. Genau, ja. Wir vereinen da wirklich die positiven Eigenschaften aus beiden Welten. Also ein Holzbrett ist ja durch die natürlichen Gerbsäuren vom Holz, hat antibakterielle Eigenschaften und auch das ist bei unserem Produkt nachgewiesen. Ähnlich wie es ziehen zum Beispiel wie bei Kunststoff aber auch keine Fremdgerüche ein. Also man kennt es ja, wenn man Zwiebel drauf schneidet, dass das dann anfängt, streng riechen mit der Zeit und der Rest kann bei unserem Material nicht passieren. Also man vereint wirklich die positiven Eigenschaften aus beiden Welten. Und weil du vorhin die Gastronomie angesprochen hast, das ist ja wirklich bei Profiküchen wird das sehr geschätzt. Da wird es auf der einen Seite natürlich auch zum Kochen verwendet, aber auch ganz viel zum Anrichten. Die Farbe des Schwarz, was da, oder diese dunkle Farbe, erinnert ein bisschen an Schiefer. Schaut ein bisschen aus wie eine Schieferplatte. Und da wird es auch sehr, sehr gerne genommen, eben zum Anrichten, zum Servieren, zum Präsentieren von den Speisen und ist in diesem Bereich ja auch sehr, sehr beliebt. Ja.
Die Bretter an sich sind ja, wie ich eben schon gesagt habe, relativ erklärungsfrei. Jetzt habt ihr gesagt, ne, die Leute bleiben stehen, dadurch, dass da steht, Schneidebretter aus Papier, was sich ja schon so ein bisschen auch beißt. Wie ist denn die Haltbarkeit? Das würde mich natürlich jetzt auch mal interessieren. Ist das dann, klar, hat man immer irgendwie, ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Abrieb, ähnlich wie beim Holz, da ist es ein bisschen schwieriger, sage ich mal, aber passiert auch schon mal. Aber beim Plastik oder beim Kunststoff kennt man das ja schon, dass dann, wenn man da schneidet, das Messer auch richtig scharf ist, man durchaus auch mal ein paar Spuren hinterlässt. Das ist sehr wahrscheinlich ähnlich beim Papier.
Genau, also die Härte war ein Riesenpunkt für uns. Da kommt wieder ein bisschen der Technik heraus. Das Brett soll so hart sein, dass es eben möglichst verschleißarm ist, aber auch nicht so hart, dass die Messer stumpf werden.
Ja.
Das Ganze dann messerschonend getauft. Das heißt, man sieht schon einen Abrieb auf unserem Brett. Das ist auch so gewollt. Man soll ja die weichere Stelle soll das Brett sein und nicht das Messer. Dadurch, dass wir aber wirklich diese 60 Lagen durchlaminiert haben, ist es sehr, sehr widerstandsfest. Das heißt, man kann das sehr lang benutzen. Es bildet sich dann irgendein Schnittbild ab, das wird dann immer gleichmäßig und so weiter. Und ab einem gewissen Punkt, wenn man sagt, es ist jetzt wirklich zu viel Schnitte drauf, ich möchte das nicht mehr haben, kann man unsere Bretter auch sehr gut nachbehandeln. Man kann die nachschleifen, man kann die nachölen und dann haben die eine sehr, sehr lange Haltbarkeit. Also mit ein bisschen Pflege drauf sind bei weitem nicht so pflegeintensiv wie Holzbretter. Und mit ein bisschen Pflege hat man mit unseren Produkten sehr, sehr lange eine Freude.
Mhm. Jetzt gibt es sicherlich ja dann auch schon mal so den ein oder anderen Wettbewerber, der da als Nachahmer im Markt unterwegs ist. Wie geht ihr als Jungunternehmer letzten Endes immer noch, sage ich jetzt mal, ne, so lange ist es ja noch nicht, wie geht ihr da dann auch oder wie reagiert ihr da drauf? Wie geht ihr damit um? Einerseits ist es natürlich toll, wenn man Nachahmerprodukte sieht, weil man dann merkt, okay, man hat scheinbar schon auch eine gewisse Relevanz im Markt mit diesem Produkt, weil andere auch sich drauf stürzen. Aber sorgt das dann auch für Probleme?
Na, überhaupt nicht. Also mir, klar, der Mitbewerb erkennt das auch, dass das ein super Material ist und das Material an sich ist ja jetzt nichts Neues. Was uns schon irgendwie freut natürlich auch, weil das ganze Thema Schneidbretter auch aus einem anderen Material herzustellen dadurch einen viel größeren Stellenwert gewinnt. Und der Markt an sich ist so groß, dass wir doch jetzt keine Angst haben, dass man es durch irgendwelche Anteile wegnimmt. Also man kann sich mal vorstellen, irgendwie braucht jeder Mensch irgendwie ein Schneidbrett, sei es vom Frühstück bis zum Abendessen. Und auf der anderen Seite macht uns das dann schon irgendwie stolz, dass dann jetzt auch gewisse Mitbewerber das ähnliche Material verwenden oder mit ähnlichen Eigenschaften werben. Ganz so mit der Konfiguration, wie es mir einsetzt, haben wir jetzt noch nichts gesehen. Aber schon mit ähnlichen Eigenschaften natürlich, aber das ist für uns jetzt so eigentlich kein Problem, ja.
Genau, und ist für die Zukunft, das ist ganz klar, also wir arbeiten natürlich an der Platte weiter, das soll ja nicht stehen bleiben, das ist vielleicht auch ein bisschen unsere Kernkompetenz, sehe ich mal, weil wir auch einen technischen Hintergrund haben, also es gibt natürlich immer wieder Verbesserungswünsche, was man machen könnte, und auf der anderen Seite haben wir eben ganz stark auch das Portfolio ausgebaut, das heißt, wir haben nicht nur drei Schneidbretter, die wir in den Markt reingeworfen haben, sondern wir haben mehrere Produkte, die sich auch gut ergänzen, die auch es nicht nur keine Ahnung, irgendwelche Namen haben, sondern auch die Namen gut zueinander spielen. Dann haben wir auch diese Backbretter gelauncht, die sehr, sehr gut ankommen. Also das haben wir auch natürlich forciert, dass wir auch hier das Portfolio möglichst breit aufbauen, dass jeder sein passendes Produkt bei uns finden kann.
Genau, mittlerweile sind es, glaube ich, 14 verschiedene Produkte. Und du hast gesagt, Back-, Nudelbretter und auch eine Ceranfeldabdeckung, damit man dann auf dem Ceranfeld auch im Endeffekt eine vergrößerte Arbeitsfläche habt. Wie entscheidet ihr denn, weil das ist gerade spannend, dass du da drauf gekommen bist, wie entscheidet ihr denn, welche neue Produkte ihr angeht und dann auch letzten Endes ins Sortiment aufnehmt? Habt ihr da mittlerweile auch schon so einen festen Prozess? Ihr kriegt einen Hinweis von Kunden oder aus der Familie, von Freunden, probiert dann entsprechend was aus, habt einen Prototypen, testet das Ganze und guckt dann einfach, ob es funktioniert, wie es ankommt oder wie geht ihr da vor?
Also ganz klar kriegen wir ganz viel Feedback natürlich vom Markt. Auf der anderen Seite versucht man natürlich auch selber irgendwo alles rund um die Bretter, aber was macht da Sinn, wie können wir unser Material am besten und am effektivsten einsetzen in diesem Fall, und da versuchen wir eben, also wir wollen ganz klar für das beste Schneidbrett stehen, also wir wollen uns rund ums Schneidbrett entwickeln, wir haben ja mit klassischen Schneidbrettern angefangen, da sind unsere Mehrzweckbretter dazugekommen, aber wir stehen für das perfekte Schneidbrett und das soll auch so bleiben. Aber natürlich, da kommen Hinweise von vielen zufriedenen Kunden, so man macht so das und die hätte gern das in der Form und der Pizzabrett wäre noch toll und der Brotbrett und das und das, und dann gewichten wir das Ganze, machen bei uns natürlich auch Tests und dann haben wir immer noch einen Kernkreis an Familie und Freunde, die was dann einmal die in den Genuss kommen, diese Produkte dann vorab einmal für uns zu testen und ja, dann dauert das ungefähr von der ersten Idee bis wir das dann launchen können, schon ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis das dann wirklich dann auch bei uns im Shop dann ist. Also das ist schon ein langer Prozess, weil wir natürlich auch den Anspruch an unsere Produkte haben, dass sie getestet sein, damit sie keine Kompromisse offen lassen, und wir möchten dann schon, dass alle unsere Produkte wirklich den Nutzen haben und da wirklich ja auch in das Konzept das perfekte Schneidbrett passen.
Ihr arbeitet ja immer noch mit regionalen Partnern zusammen, auch teilweise aus dem sozial-ökonomischen Bereich, also dann inklusive Betriebe. Habt ihr das auch bewusst von Anfang an so mit in eure Firmenphilosophie übernommen? Und ja. Warum? Ihr hättet ja auch sagen können, ach, wir fertigen irgendwo anders, da hat man vielleicht noch eine bessere Marge oder so.
Ja, also ich glaube, das ist echt eine Kombination aus zwei Gründen gewesen. Einerseits war es uns eben sehr wichtig, nah an der Produktion zu sein, weil man hat da auch ein gewisses Risiko drin. Also man muss da schon den Produktionspartner sehr viel Vertrauen entgegenkommen, dass das auch von der Qualität her so passt. Und wir haben auch gewusst, wir haben ein sehr hochpreisiges Produkt, da hat der Kunde gewisse Qualitätsansprüche und das möchte man möglichst gut umsetzen und verfolgen. Deswegen war für uns ein regionaler Partner naheliegend. Und natürlich dieser sozialökonomische Gedanke hat uns immer sehr gut gefallen. Was wir davon einen riesen Vorteil haben, ist, dass wir eben sehr viel Tätigkeiten drauf haben, was Fachtätigkeiten sind. Das sind eben diese ganzen typischen Schreinarbeiten. Wir haben aber auch sehr viele Tätigkeiten, die sehr einfache Tätigkeiten sind. Da reden wir dann vom Entgraten der Produkte, vom Reinigen der Produkte, bevor sie verpackt werden, auf- und verpacken. Und da hat eben so ein sozialökonomischer Betrieb eine gute Kombination. Die haben einmal ihr Stammpersonal, das sind gelernte Schreiner, und die haben ihr Wechselpersonal, die man relativ schnell und einfach anlernen kann, die sehr schnell diese einfachen Tätigkeiten auch durchführen können. Und von dem her war das für uns eine perfekte Kombination, dass die natürlich nur, sagen wir mal, 2 Kilometer von unserem Büroweg sind, ist natürlich auch ein Riesenvorteil, weil einfach schnell in der Produktion ist, da schnell reagieren kann. Und das ist natürlich sehr praktisch für uns. Deswegen halten wir auch immer noch daran fest.
Das ist ja für uns auch wichtig, weil wir vorhin den Mitbewerb angesprochen haben. Das ist zwar jetzt nicht das Hauptkriterium, aber trotzdem ist für uns eine nachhaltige Produktion wichtig, dass sie zusätzlich sozial-ökonomisch ist. Wir möchten auch da, wie bei den technischen Eigenschaften, auch rundum beim Produkt da keine Kompromisse eingehen. Beispielsweise auch die Verpackung. Auch die Verpackung ist völlig plastikfrei und kommt auch aus Tirol. Also das ist auch Kartonwerk in Halle in Tirol, wo wir unsere Verpackungen beziehen. Und wir möchten da wirklich rund ums Schneidbrett auch alle anderen Tätigkeiten, wie wir gerade angesprochen haben, eben die Produktion, die Verpackung, eben auch irgendwie nachhaltig, sozial-ökonomisch mit einem regionalen Gedanke dann auch haben, weil das vielleicht auch dann das ist, was uns dann vielleicht beim Mitbewerb auch ein bisschen abgrenzt und was die Kunden dann auch neben den natürlich qualitativ hochwertigen Produkten dann auch zu schätzen wissen.
Nachhaltigkeit, ich meine, es ist ja auch ein nachhaltiges Produkt. Klar, Papier wird auch irgendwie aus Holz gemacht, aber nichtsdestotrotz wäre vielleicht für mich auch die Frage, kann das auch mit recyceltem Papier dann gefertigt werden? Oder muss es dann halt immer aus Lebensmittelgründen und Freigabegründen da auch immer tatsächlich dann frisches, neues Papier sein?
Wir hatten am Anfang nur recyceltes Papier in Verwendung, weil uns das eben super wichtig war, weil genau diese Frage kommt ja, das ist ja Papier, das ist ja auch nichts anderes wie Holz nacharbeitet, das ist ja auch nicht nachhaltig. Da mussten wir aber auch bei dem recycelten Papier, das waren Abfälle der Papierindustrie. Also nicht, dass Papier, das in der Tonne liegt und dann aufbereitet wird, das wird auch ökologisch null Sinn machen. Da wird die ganze Reinigung viel mehr Umwelt verschmutzen, als wir das bringen würde. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Dann hatten wir aber schon das Problem mit der Versorgung, dass das Papier nicht ganz immer einfach zu besorgen ist. Und dass das auch Leute sehr oft abgeschreckt hatte. Du hast schon angesprochen, da schreibst du drauf, recyceltes Papier, dann haben die sofort diesen Altpapiermüll im Kopf und sagen, da möchte ich gar nicht meine Produkte drauf verarbeiten. Und deswegen haben wir das dann eher wieder zurückgeschraubt und verwenden jetzt einfach Papier, das aber schon eben diese NSF-Zertifizierung hat. Das heißt, wir möchten jetzt nicht Papier verwenden, wo dann der Regenwald geholzt wird, sondern das sollte schon auch nachhaltig sein, dass das dann auch dementsprechend wieder nachgeforscht wird und so weiter. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und das kann man auch sehr gut am Markt beziehen.
Mhm. Wie sieht denn jetzt euer Alltag? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gehört, wie ihr so gestartet seid, wie es sich entwickelt hat, vor welchen Fragen man da auch immer gestellt ist. Aber wie sieht denn jetzt mittlerweile euer Alltag als Unternehmer und immer noch Gründer aus? Auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Aber ich meine, das ist ja, ich habe es ja eben auch schon gesagt, das ist immer noch recht frisch für so ein junges Unternehmen. Und wie teilt ihr euch da auch die Aufgaben auf? Habt ihr da schon von Anfang an bestimmte Trennungen gehabt, wo ihr gesagt habt, ach, das da machst du lieber oder das kannst du besser?
Ja klar, also der Roland und ich, wir sind zwar sehr ähnlich, aber was die Ausbildung betrifft, haben wir aber trotzdem ganz klar unsere Spezialgebiete, sage ich jetzt einmal. So wie der Roland macht bei uns beispielsweise die ganze, wirklich die Entwicklung, die ganze Planung. Ich bin jetzt eher mehr für Marketing und Vertrieb dann zuständig und so haben wir uns das dann ganz klar aufgeteilt. Wir sind aber trotzdem immer noch nur zu zweit im Unternehmen. Also der Roland und ich, wir machen das beide nur, also in der Firma gibt es nur uns, vom Reinigen, vom Büro angefangen bis hin zu einem Kunden. Wenn unser Kunde anruft und irgendwas was wissen möchte, der landet immer bei einem von uns beiden. Und dementsprechend machen wir auch beide quasi alles. Also Buchhaltung ist ein Thema für uns beide. Und ja, auch das Verpacken und das Labeln der Pakete machen wir immer beide.
Genau, also da haben wir jetzt gut zusammengefasst. Ich glaube, jeder hat sein Spezialgebiet und trotzdem ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir voneinander Bescheid wissen. Kann auch mal sein, dass jemand krank ist oder die Woche nicht erreichbar oder auf Urlaub und so weiter. Da muss es ja trotzdem weiterlaufen. Und das ist schon wichtig, dass wir da auch die Kernsachen beides können, aber trotzdem haben wir unsere Spezialgebiete. Was eigentlich ganz interessant ist, wir wollten das mal einfach mal nie erschreiben, weißt du, ob du da erinnern kannst, Armin. Das haben wir nie geschafft. Und irgendwie ist es trotzdem logisch, was daherkommt, wer was macht. Also vielleicht hilft ein bisschen, dass man sich schon so lange kennt, dass man schon weiß, das passt besser zu dir, das passt besser zu mir. Ich habe die Woche schon so viel zu tun, kannst du das übernehmen? Also da ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Und wie es David auch schon gesagt hat, wir sind zu zweit im Unternehmen. Wir haben ja auch die Produktion hier ausgelagert, da haben wir den sozialökonomischen Betrieb, die verpacken das auch für uns. Also das nimmt dann schon sehr viel Arbeit weg. Also wir möchten nicht in einer Serientätigkeit stecken bleiben, sondern wir möchten schon den Kopf frei bekommen, dass wir erstens frei denken können und auch immer nach vorne denken können, wie können wir wachsen, was können wir besser machen und nicht einfache Tätigkeiten, dass sie uns zu sehr belasten. Also das war uns auch sehr, sehr, sehr wichtig von Anfang an.
Und wo gibt es jetzt eure Bretter zu kaufen? Bei euch direkt im Online-Shop, aber wenn ich jetzt hier in Deutschland, also in Österreich, denke ich, kriegt man die auch irgendwo vielleicht im stationären Handel. Wie sieht es in Deutschland aus? Kriegt man sie da auch irgendwo vor Ort, wenn man sich das Ganze mal anschauen will, bevor man es kauft?
Also unser Hauptmarkt ist ganz klar unser Online-Shop. Da verkaufen wir hauptsächlich Deutschland und Österreich. Und das ist ja ganz klar unsere stärkste Säule. Wir haben aber auch einige, wie du schon angesprochen hast, einige stationäre Handelspartner. Das sind auch solche eher kleinen, traditionsreichen Haushaltswarengeschäfte mit sehr enger Kundenbindung. Und da haben wir auch in Deutschland schon ein paar, vor allem im bayerischen Raum. Und das versucht man natürlich auch langsam auszuweiten. Aber da ist es also so, wir sind ein junges Startup, ein kleines Unternehmen. Wir können jetzt nicht ins Auto fahren und ganz Deutschland bereisen und da bei alle Geschäfte dann einmal vorbeischauen, weil wir hätten da ein ganz tolles Schneidbrett, möchten Sie das nicht in euer Geschäft mit aufnehmen. Auch das geht halt sehr in unserem Tempo und langsam voran. Wir haben immer wieder das Glück, dass uns auch die Geschäfte wirklich anschreiben, wir würden das super cool in unserem Geschäft dann auch sehen und wir haben auch ganz tolle, so ein Programm, so Einzelhandelskonditionen natürlich und so bauen wir das dann auch schrittweise aus.
Mhm. Genau, also wir machen aktive Akquise, machen wir eher wenig, sage ich mal, bis aus Zeitgründen, aber wir haben schon immer wieder Interessenten, also auch gerne Leute, die uns jetzt im Podcast bei dir hören und Interesse hätten, meldet uns bei uns, wir sind immer wieder auf der Suche nach Handelspartner, die auch Interesse an unseren Produkten haben. Also sehr, sehr gerne, weil du hast eh schon gesprochen, viele möchten sich das da vorne schauen. Oder der Klassiker ist, meine Mutter hat morgen Geburtstag, ich brauche noch schnell was. Und ich sage mal, da macht man mit so einem nachhaltigen Schneidebrett nie was falsch.
Und es ist ja wirklich so, man hört ja Schneidbretter aus Papier, man denkt ja wirklich zuerst einmal, es ist ein Scherz.
Ja, das stimmt. Deswegen will man das gerne mal einfach auch live sehen. Als ich das erste Mal, ich habe es ja auch rein zufällig über Instagram bin ich da auf euch aufmerksam geworden. Wenn man sich halt in diesem Genussbereich, Kulinarikbereich bewegt, dann kriegt man natürlich immer mal wieder sowas angezeigt. Und ich habe auch zuerst gedacht, naja, was lese ich da? Weil ich die Schneidebretter zuerst gesehen habe, habe zuerst gar nicht kapiert, was soll das Besondere sein? Als ich dann gelesen habe aus Papier, habe ich gedacht, aha, das habe ich ja bisher noch nie gesehen. Also man sieht das, also für mein Empfinden sieht man es im Moment noch gar nicht so oft. Ne? Also ich habe es bisher noch nie wahrgenommen, weil natürlich beschäftigt man sich immer. Ich habe ein Holzschneidebrett, ich habe auch Bretter aus Kunststoff und kenne natürlich die Vor- und Nachteile genauso, ja. Wo du auch mal so denkst, naja, ne, so ein Kunststoffbrett, wenn da irgendwie ein bisschen was mitkommt, ja, es ist jetzt nicht so tragisch, man nimmt ja so viel Mikroplastik mit, aber irgendwie hat man schon ein ungutes Gefühl. Und da dachte ich, naja, sowas Neues klingt erstmal spannend, finde ich. Und sie sehen auch gut aus, wie ich finde. Also das ist natürlich auch immer Geschmackssache, klar, aber ich finde, sie sind stylisch. Und ihr habt auch mittlerweile echt eine schöne, runde Produktpalette, wie ich finde, nachdem ich mir das mal so angeguckt habe. Für jeden Bedarf, wer was braucht, je nachdem, finde da schon mal was. Wo steht denn ProBlanch in 5 Jahren? Was habt ihr so für Ideen, Visionen für eure Marke? Gibt es da schon Produktideen, an denen ihr arbeitet oder vielleicht auch werden neue Märkte erschlossen?
Genau, also wir haben von Anfang an eigentlich gesagt, uns ist die Marke sehr wichtig, sagen wir so. Also wir möchten wirklich in 5 Jahren dastehen und dann kaufe ich mir kein Schneidbrett XY, sondern ich kaufe mir ein ProBlanch Schneidbrett. Also dass das wirklich für diese Qualitätsansprüche auch steht, die wir bepreisen. Das war uns sehr, sehr wichtig und auf das wollen wir weitersetzen. Natürlich, die Skalierung ist immer ein Thema. Wir haben, glaube ich, in Österreich, speziell in Tirol, einen starken Kernmarkt. Da müssen wir schon sagen, da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir da so viel Rückenwind hatten von Anfang an. Da haben auch natürlich Innovationspreise, Jungunternehmerpreise und so weiter auch geholfen. Und das möchten wir einfach weiter ausbauen. Mittlerweile sind wir auch in Deutschland, glaube ich, gut vertreten, dass sehr viel, also 90% unserer Kunden kommen mittlerweile auch aus Deutschland. Und so soll es auch dann weitergehen. Also wir haben auch einen internationalen Namen. Das heißt, internationale Märkte sollten da nicht das Problem sein.
Aber klar, das Produktportfolio wird wachsen. Also wir haben einige Produktideen im Hinterkopf, an denen wir auch schon arbeiten. Wir möchten dann schon jedes Jahr ein, zwei neue Produkte dann auch auf den Markt bringen. Und was uns da wirklich enormen Rückenwind verleiht, sage ich ganz ehrlich, wenn sich dann einer mal also ein Pro-Plan-Schneidbrett gekauft hat, das ist dann immer wieder dieses Feedback, das, was uns dann auch enorm weiterhilft, ist, wenn dann die Kunden einfach sagen, ja, ich schmeiß alle anderen Bretter raus, ich kaufe nur noch Pro Planche. Und das ist genau das, was uns dann unglaublich stolz macht, was uns auch den Rückenwind verleiht, um da weiterzumachen. Und ein besseres Kompliment kann man eigentlich gar nicht haben, wie von Kunden, die was dann sagen, ja, ich habe jetzt alle meine Schneidbretter gegen eure getauscht. Ich habe zuerst einmal nur mit einem gestartet, um das Ganze einmal zu testen, aber jetzt, ja, das haltet ja wirklich das, was ihr verspricht. Und ja, auf das sind wir dann sehr, sehr stolz. Und möchten einfach auch nachhaltig wachsen, was das angeht, und da helfen uns natürlich unsere Stammkunden auch weiter, wenn sie dann quasi schon warten, was kommt für ein neues Produkt und das dann auch noch kaufen. Das hilft uns ja natürlich von jedem neuen Kunde, wo man irgendwie weiß, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein wiederkehrender Kunde, das hilft uns dann beim Wachstum natürlich auch enorm weiter, ja.
Ja, aber das klingt doch alles sehr, sehr vielversprechend und auch total spannend, was da noch in Zukunft von euch beiden kommt. Herzlichen Dank, Armin und Roland, für diese spannende Einblicke in die Welt, ja, eines etwas anderen Schneidebretts, will ich mal so sagen. Wer jetzt neugierig geworden ist, findet natürlich alle Infos bei euch und die Produkte logischerweise auch im Online-Shop. Der wird natürlich verlinkt und dann kann fleißig eingekauft werden. Herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.